Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Vorschau auf die Saison 2025-2026 und nach der Atlantic Division kommt jetzt die Metropolitan Division. Und ihr wisst es, ich habe in diesem Jahr die Reihenfolge danach gemacht, welches Team in welchem Jahr zuerst in den NHL Playoffs war, also erstmals in den NHL Playoffs war. Und da sind wir jetzt eben in der Metropolitan und wenig überraschend ist das einzige Original Six Team, das in dieser Division ist, nämlich die New York Rangers, das Team, was sich als allererstes für die Playoffs in der NHL qualifiziert hat. 1927 gelang das den New York Rangers erstmals. Damit machen die den Auftakt. Und ich beginne mit dem Blick auf das Team, was im größten Medienmarkt, ich weiß gar nicht, der Welt, aber zumindest Nordamerikas spielt, was aber in der letzten Spielzeit eine enttäuschende Saison hatte. Und nachdem man im Jahr zuvor im Eastern Conference Final war und auch, ich weiß gar nicht, haben sie 2-0 geführt gegen Florida, auf jeden Fall ganz gut noch mitgespielt haben. Aber in der abgelaufenen Saison, da reichte es gerade einmal für 85 Punkte für die New York Rangers. Und das war ein deutlicher Rückschritt. Die hatten ja die President's Trophy gewonnen, meine ich. Wenn wir mal nachgucken, gleich mal kurz, wie denn die Gesamtpunktzahl in der Saison vorher war. Also sorry, dass ich das jetzt hier nicht direkt auf dem Schirm hatte. 114 Punkte. Boah, das sind 29 weniger als in der Saison zuvor. Das reichte für Platz Nummer 5 in der Metropolitan, aber deutlich nicht in den Playoffs. Sie hatten 6 Punkte Rückstand auf die Montreal Canadiens bzw. auf die New Jersey Devils in der eigenen Division. Das hätte in beiden Fällen dann für die Playoffs gereicht. Das waren dann aber zu wenig Punkte, die die New York Rangers an der Stelle eben entsprechend hatten. Und das bedeutete dann auch große Konsequenzen. Wir schauen aber mal so ein bisschen auf die Zahlen und dann eben auf das, was ja dann auch zeigt, warum die New York Rangers denn in der letzten Saison nicht gut waren. Der Angriff war noch okay mit Platz Nummer 12, 255 Tore. Nur Problem, sie hatten genauso viele Gegentore. Platz Nummer 19 war das dann am Ende, 3,11 Gegentore. Das war dann an der Stelle einfach zu viel. Auch die Advanced Metrics mit Corsi-Wert, mit Torchancen für die New York Rangers. Das ist alles über Platz 20, ist nicht besonders gut. Die Schussquote war sogar noch vergleichsweise okay mit Platz Nummer 7 bei 5 gegen 5. Fangquote allerdings auch nur bei 5 gegen 5 Platz Nummer 16. Das haben wir ja auch schon anders gesehen von den New York Rangers. Das Überzahlspiel, wenn man es denn so nennen möchte. Ja, Powerplay passt eigentlich nicht, Power war da nicht viel. Platz Nummer 28, 17,6%, Unterzahlspiel mit 11, Platz Nummer 11, knapp über 80%, noch in Ordnung. Aber ja, man merkt schon schlechte Zahlen bei den New York Rangers und das war dann auch etwas, wo Chris Drury während der Saison reagiert hat, also wo er nicht nur darauf gewartet hat, im Sommer so ein bisschen umzubauen, sondern eigentlich fand ich ganz clever, auch während der Saison schon Spieler abgegeben hat. Ich meine, wir hatten vorher schon Jacob Trouba und Kapo Kako im Dezember. Trouba war ja in der Offseason und Kako dann eben entsprechend im Dezember. Und Ryan Lindgren, Jimmy Vesey und Riley Smith, die waren dann diejenigen, die rausgegeben wurden nach zum Beispiel Colorado, Vegas und zu anderen Teams. Und damit haben sie dann versucht, sich neue und andere Spieler zu holen und auch dann eben anderen Spielern, jüngeren Spielern Zeit zu geben. Gabe Perreault, Brandon Hoffman, Brad Brat, das sind sicherlich Spieler, auf die man jetzt auch in dieser Saison hofft, wo man eben dann bei den New York Rangers durchaus auch Erwartungen hat. Da schauen wir dann gleich mal aufs Lineup. Ja, und in der Offseason, da ging der Umbau weiter und vor allem haben sie mit Chris Kreider ein absolutes Urgestein, einen Ranger, einen New York Ranger abgegeben, der sehr, sehr lange bei den New York Rangers war und jetzt aber für die Anaheim Ducks die Schlittschuhe schnürt. Das war eben der nächste Große, der dann gehen musste. Und auch Keandre Miller wurde aussortiert und dann zu den Carolina Hurricanes geschickt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war auch ein Sign and Trade. Damit haben sie da eben auch schon wieder zwei Spiele abgegeben. Bei Miller war es allerdings so, der hätte auch einen neuen Vertrag gebraucht. Und den wiederum im Prinzip haben sie Vladislav Gavrikov gegeben. Der kam von den Los Angeles Kings als Free Agent. Und das war ein Deal, der mir durchaus gefallen hat. Denn klar, er ist ein Stück weit älter als Keandre Miller, aber er ist auch jemand, der bewiesen hat, dass er eben entsprechend auch gute Leistungen in der NHL abliefern kann, und der hat jetzt einen neuen Vertrag bekommen, geht bis 2032, 7 Millionen pro Saison. Das ist okay, finde ich, und ihr wisst, wie immer im Hinterkopf, Salary Cap Space wird steigen, also von daher kann man damit, glaube ich, auch in den nächsten Jahren gut leben bei den New York Rangers. Und ja, das war einer. Und Scott Morrow, der kam auch noch von den Carolina Hurricanes. Und auch das finde ich ganz clever, wenn man jetzt bedenkt, Keandre Miller raus, Scott Morrow als junger Spieler, der auch ein gewisses Potenzial hat, finde ich, und Gavrikov rein. Dadurch ist plötzlich deine Defensive schon mal wesentlich flexibler geworden. Das also zwei der Umbauten. Und dann kam noch Tyler Reddish von dem Tampa Bay Lightning, der sicherlich dann, sage ich jetzt mal, als Depth Forward irgendwo mit eingesetzt wird. Einmal auch dann nachher noch reinschauen, wie sich die Reihen dort eben entsprechend an der Stelle entwickeln. Und hier schaut er zum Beispiel in der vierten Reihe mit rein. Also das ist jemand, der ihnen da auch einfach nochmal einen Veteran gibt, 27 Jahre, der NHL-Erfahrung hat und unten dann in den Bottom Six sicherlich seinen Platz finden wird. Aber natürlich gab es die größte Veränderung bei den New York Rangers nicht beim Personal fürs Eis, sondern bei der Personalie neben dem Eis, hinter der Bande. Und zwar musste Peter Laviolette gehen nach 2 Jahren. Das scheint im Moment so die Verbrauchszeit bei den New York Rangers für Chefcoaches zu sein. Und stattdessen kam Mike Sullivan von den Pittsburgh Penguins, der mit denen ja 2-mal den Stanley Cup gewinnen konnte und dort eben im Rebuild auch ein bisschen fehl am Platze wirkte. Ich hatte das ja auch schon in den Sendungen und in meinen Eindrücken aus Pittsburgh so ein bisschen dann auch an der Stelle berichtet. Auch das finde ich erstmal eine gute Verpflichtung. Auch da zeigt sich so wieder oder dann so ein bisschen ein Stück weit. Ansonsten haben wir ja Salary Cap Space, aber an der Stelle können die New York Rangers natürlich sagen, hier pass mal auf, wir zahlen dir mal locker mehr als alle anderen, die ihr bezahlen würden, weil wir das Geld haben, weil wir eben der Markt sind, wo wir an der Stelle dann auch entsprechend unsere Position bestimmen wollen. Mike Sullivan kommt und ich finde, Mike Sullivan ist ein guter Coach und er ist auch jemand, der sicherlich bei den New York Rangers für neues Leben sorgen wird. So ein bisschen aber trotzdem bei mir die Frage, ist er derjenige, der da an der Stelle dann auch diesen letzten Schliff ihnen geben kann, damit sie mal wieder ein Finale erreichen und vielleicht sogar nach 1994, und das sind ja mittlerweile auch schon wieder 30 Jahre, den Stanley Cup, also mehr als 30 Jahre, den Stanley Cup gewinnen können, die New York Rangers. Und bei Mike Sullivan muss man sagen, als der dann zu den Pittsburgh Penguins kam, da hatten Sidney Crosby und Malkin und der Kern ja schon den Stanley Cup gewonnen. Und im Prinzip war es so, dass er sie wieder so ein bisschen ranführen musste. Und die Rangers, die waren eben nicht in den letzten Jahren erfolgreich. Die waren in den letzten Jahren im Eastern Conference Final, aber mehr dann auch nicht. Und wenn wir jetzt auch mal dann schauen, wie die letzte Saison war und wie so die Zahlen dann auch waren der individuellen Spieler, dann weiß ich nicht, ob die Rangers wirklich auf dem Weg sind, sich zu verbessern, oder ob, sagen wir mal, so ein Platz um Platz 6, 7 in der Eastern Conference, die Wildcard-Plätze, vielleicht eher das ist, wo man sie einsortieren müsste. Wir beginnen mal mit der Torhüterposition, wo Igor Shesterkin keine so besonders gute Spielzeit hatte für seine Verhältnisse, zumindest was die normalen Zahlen betrifft. 2,896% war die Fangquote. Dahinter Jonathan Quick, war sei nur erwähnt, über 3 der Gegentorschnitt, 3,17, und die Fangquote nur 89,3. Bei Shesterkin muss man ihm ein Stück weit zugute halten, wenn man auf Goals Save Above Expected geht, dann hatte er plus 21,6. Er hat aber auch 61 Partien dafür gehabt. Also es gibt zum Beispiel andere, Anthony Stolarz, der hatte in 34 Spielen einen besseren Wert. Also von daher, für Shesterkin war das auch keine so überragende Spielzeit. Immer natürlich, ne, er kommt von sehr hohem Niveau, das ist gar keine Frage. Trotzdem, er ist nicht derjenige gewesen, der ihn da immer wieder auch dann Punkte geholt hat und Spiele gewonnen hat. Also das war sicherlich nicht so der Fall in der letzten Saison. Aber interessanter sind da, glaube ich persönlich, die Zahlen der Skater. Und wenn wir da reinschauen, dann sehen wir Artemi Panarin mit 89 Punkten in 80 Partien. Auch da könnte man jetzt sagen, naja, ist ja solide. Richtig, aber auch das sah in den Vorjahren schon mal besser aus. Da musste er sich ja immer ein bisschen den Vorwurf gefallen lassen, dass die reguläre Saison sehr gut war. Zum Beispiel mal 120 Punkte oder auch mal 96 oder auch mal 95 Punkte, mal 92. Also alles besser als das, was er jetzt eben entsprechend im letzten Jahr dort auf das Eis gebracht hat. Er hatte auch schon 49 Tore, also auch das waren bessere Zahlen in der regulären Saison. Ansonsten war die Kritik ja meistens in Richtung Playoffs. Ich will jetzt 89 Punkte nicht kleinreden, aber es war eben auch für ihn ein Stück weit ein Rückschritt. Mika Zibanejad, der war derjenige, der sehr stark in der Kritik stand. Der hat 20 Tore gemacht, 62 Punkte und das reichte immerhin noch für Platz 2, was aber auch schon so ein bisschen das Problem zeigt der New York Rangers, denn 62 Punkte für den zweiten Scorer ist schon nicht so besonders viel. Adam Fox hatte 61 Punkte in 74 Partien. Das ist für einen Verteidiger okay, aber 10 Tore, auch da ist Luft nach oben, eher in Richtung 20 wäre, glaube ich, das, was sie sich wünschen würden. Alexis Lafrenière, ja, Playoffs das Jahr davor richtig gut, aber 45 Punkte in 82 Partien für jemanden, der vorne in den Top 6 spielt, in der Top-Reihe spielt, ich weiß nicht. Will Cooley, das ist vielleicht so der Lichtblick noch gewesen persönlich, 20 Tore, 45 Punkte, auch das war in Ordnung. Dann kommen wir zu einem, der jetzt so ein kleiner Joker sein kann vielleicht, nämlich JT Miller. Der kam letzte Saison, während der Saison und hat 32 Spiele gemacht. Er hatte 35 Punkte. Wenn wir das ein bisschen hochrechnen, sind wir irgendwo auch dann in Richtung 90 Punkte. Und wenn sie die bekommen, plus auch hochgerechnet, sagen wir mal 30 plus Tore, dann ist das okay. Dann ist er auch jemand, der ihnen da eine richtig, richtig gute Komponente mit vorne reinbringt und der vielleicht auch dafür sorgt, dass sie ja vielleicht auch so ein Stück weit dann anders aufstellen. Die Frage ist nämlich, ob Zibanejad auf Center spielt zum Beispiel. Das ist etwas, was man jetzt immer wieder gehört hat. Oder ist es so, dass JT Miller derjenige ist, der auf der Center-Position spielt? Also das muss man mal abwarten. Vielleicht auch so, dass sie da in Kombi sind. Was wegfällt, sind sicherlich 22 Tore von Chris Kreider. Nur, der hatte auch nur 8 Vorlagen. Also da kann man das Ganze dann schon etwas kompensieren und der Verlust ist vielleicht neben dem Eis ein Stück weit größer als das, was er dann wirklich in der letzten Spielzeit jedenfalls dort dann als Spieler gezeigt hat. Tja, dann schauen wir doch mal rein, wie sich das so ein bisschen einsortiert, wenn wir uns die Aufstellungen angucken bei den New York Rangers. Vincent Trocheck vorne, Alexis Lafrenière, Artemi Panarin. Wie gesagt, Panarin war einer der besten Flügelspieler in der NHL. Die Frage ist, kann er das in der nächsten Spielzeit wieder werden? Er ist nach der Saison Unrestricted Free Agent. So schnell geht das, hat er diesen Vertrag damals unterschrieben in diesem Rebuild, wo die Rangers dann quasi den Rebuild beendet haben. Jetzt noch ein Jahr und danach ist er Unrestricted Free Agent. Für ihn also auch wieder, sage ich ja bei den anderen Teams auch, hohe Motivation in einem Vertragsjahr dort gute Leistungen eben dann auch abzuliefern. Vincent Trocheck ist sicherlich jemand, der zu den Leistungsträgern gehört. Center in der ersten Reihe bei den Rangers, hat die nächsten Jahre auch noch Vertrag. Also das ist wirklich ein Kernspieler und der könnte eben zusammen mit Lafrenière und Panarin eine gute Reihe bilden. Aber auch da, wie gesagt, das ist auch bei Lafrenière muss was kommen. Er zeigt es immer wieder, er deutet es immer wieder an, dieses Potenzial. Das muss aber auch mal konstant da sein. Also 60 plus Punkte, finde ich, muss er dann auch schon aufs Eis bringen. Zweite Reihe, ja, JT Miller. Dem traue ich eben, wie gesagt, 90 Punkte zu. Keine Frage. Was bringt Mika Zibanejad? Ist er jemand, der sagt, okay, oder ist er ein Spieler, der an alte Zeiten anknüpfen kann, der vielleicht auch mal im Powerplay seinen Schuss öfter nutzt. Der hat ja so einen Hammer, aber dann kommt irgendwie gefühlt zwischendrin doch wieder nichts. Verstehe ich auch nicht. Und dann auf der Flügelposition Will Cooley. Also das ist natürlich schon jemand, der ein Gewinner ist, finde ich, in der letzten Saison bei den New York Rangers und der das hoffentlich dann auch eben entsprechend in der neuen Spielzeit wieder zeigen kann. Dritte Reihe, ja, Juuso Pasanen, Johnny Brodzinski und Gabriel Perreault. Sicherlich Namen, an die man sich vielleicht auch erstmal so ein Stück weit gewöhnen muss. Brodzinski mit 32, derjenige, der da der Älteste ist. Aber eben, wie gesagt, mit, man hat ja schon erwähnt, mit Juuso Pasanen und mit Perreault dann auch da zwei eher jüngere Spieler mit dabei. Und das vielleicht auch so ein Stück weit wieder frischer Wind, auch mehr Energie, vielleicht auch ein bisschen mehr Tempo. Auch das war etwas, was den New York Rangers in der letzten Saison gefehlt hat, eigentlich eher defensiv auch. Aber klar, beginnt natürlich vorne, wenn du vorne eben auch entsprechend selber schnell spielen kannst, kommt der Gegner nicht an die Scheibe und so weiter. Und hinten, ja, Sam Carrick, Taylor Radish und Adam Edstrom, muss man abwarten, wie die sich da einsortieren. Ich denke, Bottom Six wird es auch noch die ein oder andere Veränderung immer mal wieder geben von den New York Rangers. Da gibt es sicherlich vielleicht auch das ein oder andere weitere Prospect, was da mit reinschaut. Gabe Perreault habe ich erwähnt. Scott Morrow ist eben jemand, ne? Prospect Defensive kommen wir gleich noch zu. Brandon Hoffman wäre jemand, der war der Pick Nummer 16, 2021, hat auch schon NHL-Spiele gemacht, hat jetzt da noch kein Tor gemacht, 22 Spiele. Aber ich glaube, der bekommt wieder Chancen und die muss er dann hoffentlich auch nutzen. Das wäre jemand, den ich da auch unten in den Bottom Six noch mit erwarten dürfte. Und ansonsten weiß man ja, dass Chris Drury also nicht scheu ist und dann auch den ein oder anderen Jade vielleicht noch einfädeln wird. Schauen wir auf die Defensive. Adam Fox, Vladislav Gavrikov. Das ist ein richtig gutes erstes Verteidigerpaar. Adam Fox kann vielleicht wieder an Norris Trophy Qualitäten, an Norris Trophy Saisons anknüpfen, müsste halt auch entsprechend wieder gesund sein. Das wäre schon richtig, richtig gut. Carson Soucy, Will Borgen werden hier genannt als zweites Verteidigerpaar. Ja, naja, gibt es bessere zweite Verteidigerpaare, glaube ich, in der NHL. Und Uho Fakanainen und Braden Schneider als drittes Verteidigerpaar. Ich meine, an der Stelle habe ich ja schon eben dann auch erwähnt gehabt, dass ich schon erwarte, dass Scott Morrow da eher Spielzeit bekommt und eben entsprechend ein bisschen mehr da ist. Ich weiß halt nicht, ob die Verteidigung ein Stück weit eine Schwachstelle der New York Rangers sein kann. Das muss man abwarten, ob sie da vielleicht dann auch noch handeln werden. Natürlich erwarte ich von Igor Shesterkin noch eine bessere Saison als in der letzten Spielzeit. Wenn er wieder Vezina-Trophy-Niveau erreicht, dann ist das gut für die Rangers. Dann können sie da auch in der Defensive ein bisschen was auffangen. Dazu muss Jonathan Quick auch besser werden. Klar, das war alles auch eine Folge dieser Unruhe, die insgesamt jetzt gefühlt seit der letzten Offseason bei den New York Rangers herrschte. Gar keine Frage. Aber trotzdem müssen da auch die Torhüterleistungen wieder konstanter werden und besser werden. Und dann können sie da auch Verbesserungen eben dann insgesamt im Ranking erreichen. Die Frage, die ich mir aber eben so ein bisschen stelle, ist, was sind die New York Rangers? Sind sie wirklich ein Titelkandidat? Ist das etwas, was sie in den letzten Jahren waren? Ich meine, diese zweimalige Eastern Conference Runs ins Finale in der Eastern Conference, die haben so ein bisschen getäuscht, finde ich. Also ich glaube, sie waren nie so eines der Top 4 Teams in der Liga. Sie waren immer dann auch solide Playoffs, ja, aber letztes Jahr hat man gesehen, wenn es nicht direkt funktioniert, dann ist es auch so, dass die Rangers da eben entsprechend, ja, dann keine gute Saison haben, wobei der Start ja letztes Jahr gar nicht so schlecht war, aber insgesamt hat es da nicht gereicht und sie profitieren wahrscheinlich davon, dass die Metropolitan, würde ich sagen, im Vergleich zur Atlantic schwächer ist, vielleicht muss man sogar sagen, deutlich schwächer, denn wenn ich mir die Metropolitan anschaue, also Carolina, ja, ich glaube, die haben auch sich ganz gut verstärkt, verändert in der Offseason und sind für mich so der Favorit vielleicht dann auf den Titel in der Metropolitan. Bei Washington bin ich ein bisschen skeptisch, da war das Ende der letzten Saison, was die reguläre betrifft, nicht so besonders toll und vielleicht haben sie ein Stück weit über die Verhältnisse gespielt, aber auch die erwarte ich da vorne mit dabei. Bei den Devils ist die Frage, wie gesund sind sie? Columbus, auch viele Fragezeichen. Letzte Saison war richtig gut, aber jetzt waren das wirklich die Verträge, die man rausgeben musste, haben sie sich da verstärkt. Islanders ein bisschen eine Wundertüte. Pittsburgh können wir komplett abschreiben. Die wollen auch gar nicht gut sein, ist ja auch legitim. Und Philadelphia ist auch noch so ein bisschen im Umbruch. So, und davon, glaube ich, profitieren die New York Rangers. Sie haben die Chance auf die Playoffs. Sie haben auch die Chance direkt auf die Playoffs. Ich sag mal, Platz 2 wäre so für mich jetzt aktuell das, was ich als Optimum sehen würde bei den Rangers. Alles andere würde mich sehr überraschen nach vorne hin. Aber es ist für mich auch möglich, dass sie wieder irgendwo in der Range Platz 5 landen. Platz 4, Platz 5. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ob es im Vergleich eben dann zu den Teams in der Atlantic für die Playoffs reichen wird. Wie gesagt, Platz 2 bis Platz 5, das wäre so die Range, wo ich die Rangers sehe. Tendenziell eher Platz 3 in der Division, vielleicht ein Wildcard-Platz. Das ist, glaube ich, das, was man so erwarten kann. Für mehr müssen Entwicklungen kommen, intern. Es müssen einige Spieler wie Panarin, wie Zibanejad wieder an alte Form zurückfinden. Es müssen andere nochmal einen Entwicklungsschritt nach vorne machen. Bin ich ein bisschen skeptisch, dass das wirklich passiert. Sie sind wahrscheinlich besser als im letzten Jahr, aber ob das dann für viel nach vorne reicht, das ist für mich noch so ein bisschen zweifelhaft. In den Playoffs gut, muss man abwarten, wie das sich dann auch aussortiert mit Gegnern. Mit Shesterkin ist da immer ein bisschen was drin. Aber reguläre Saison, die Rangers für mich kein Spitzenteam, sicherlich ein Playoff-Kandidat, aber mehr dann eben auch nicht. Das war also das erste Team aus der Metropolitan Division. Wie immer gilt Feedback, Fragen, Anmerkungen sehr, sehr gerne info@sportpassion.de oder eben entsprechend dann auch über die Social-Media-Kanäle. Und in der nächsten Ausgabe geht es dann weiter mit den Philadelphia Flyers aus der Metropolitan Division. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.